Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Herzlich willkommen zu Kopfsalat. Mein Name ist Frank Jong und wie immer neben mir sitzt meine, wie sage ich immer, geschätzte Kollegin.
Sarah Steinert. Hallo.
Ja, jetzt hast du deinen Namen selber gesagt. Ach, ich wollte ihn gerade sagen, aber ist okay. Und wir sind natürlich nicht alleine, zum Glück nicht alleine, denn wir haben jemanden hier im Studio.
Wow. Hey.
Und zwar Mandy Capristo ist hier.
Hi.
Hallo.
So schön.
Schön, dass du da bist. Oh, ich sag noch mal kurz zu dir was.
Okay.
Und dann können wir ja gleich ins Gespräch einsteigen. Mhm. Und zwar hat Mandy eine Plattform gegründet, die Felice heißt.
Genau, Felice.
Auf der es grob gesagt um mentale Gesundheit und Wohlbefinden geht. Was genau das heißt, das besprechen wir gleich noch genauer. Viele kennen dich natürlich auch als Sängerin oder generell bekannt aus Funk und Fernsehen. Also du warst bei Let's Dance, du warst bei DSDS und natürlich, darf man nicht vergessen, die Girl Group Monroes. Schon eine Weile her, aber immer noch in vielerlei Köpfen vorhanden, die Band und das, was ihr damals gesungen und gemacht habt bei Popstars. Und erstmal zum Einstieg eine softe Frage. In welcher Phase deines Lebens erwischen wir dich gerade? Was machst du in Berlin? Wie ist gerade so alles um dich herum?
Interessante Frage. Es ist gerade eine sehr spannende Phase in meinem Leben. Es gab in den letzten 6 Monaten relativ viel Umstellung in meinem Leben, viele neue Entscheidungen, die ich für mich getroffen habe. Und jetzt bin ich gerade in der Phase, in der ich sozusagen ich beschreibe mein Leben immer wie so ein Haus und jetzt bin ich gerade in einem Haus und öffne gerade die ganzen neuen Türen. Mhm. Genau, und habe noch so ein paar, kennt ihr doch bestimmt auch, so ein paar Türen, die geschlossen werden müssen und auch so ein paar Emotionen, die damit irgendwie auch verbunden sind. Aber es ist eine spannende Phase, weil ich gerade so irgendwie in dieses Haus reinwachse und auch in diese Räume und es macht Spaß. Neben diesem visuellen Bild jetzt bin ich kurz vor der Disney-Tour, die jetzt ansteht im Mai und bin zwischen Proben und Felice und Proben und Felice und alles, was irgendwie gerade so noch davor unterbekommen.
Also, aber das heißt, es ist noch ein Haus, was auf jeden Fall noch auf mehreren Pfeilern steht. Also du hast jetzt, wer vielleicht auch dich in den sozialen Medien so ein bisschen verfolgt, Felice war auf jeden Fall ja natürlich ein großes Thema.
Ja.
Das heißt also nicht nur bist du jetzt unter die Mental Health Aktivistinnen gegangen, sondern auch unter die Unternehmerinnen, aber du bist trotzdem weiterhin auch noch Sängerin.
Genau, also ich war irgendwann an einem Punkt in meinem Leben, wo ich einfach gedacht habe, ich brauche A, erstmal einen kleinen Break, um mich zu sammeln. Ich muss gerade mal kurz auch schauen, was auch so mein Kreativbereich angeht. Ist das wirklich so, was ich wirklich machen möchte? Und auch möchte ich meine Stimme auch wirklich genau so nutzen? Also sowohl meine Gesangsstimme, aber auch meine Stimme, die innere Stimme, ja, dann auch wieder die Stimme, mit der ich spreche. Und das war so ein bisschen echt so das mein ganzes letztes Jahr. Und es war echt irgendwie spannend auch zu sehen, was da auch, und jetzt bin ich gerade so in meinen Anfang 30ern und irgendwie ist es ja doch, ne, irgendwie macht es dann doch nochmal was mit dir als Frau. Und deswegen jetzt gerade bin ich musikalisch gerade wieder in so einer, also alles kommt gerade so ein bisschen zusammen und ist in einem schönen Zusammenspiel. Also sowohl Felice und auch das, was ich musikalisch gerade vorbereite. Aber lass das alles ganz entspannt angehen, weil da habe ich wirklich für mich selbst gesagt, so jetzt gehe ich mein eigenes Tempo. Und das war auch, was ich gerade meinte, mit den Türen zumachen. Das ist nicht immer so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Auch gerade in gewissen Bereichen. Es ist ja doch bei uns auch irgendwie alles so Identität und Job und Privatperson alles unterzubekommen. Aber die Entscheidung habe ich für mich getroffen. Und dazu gehört halt auch, mein eigenes Tempo zu bestimmen. Und früher hatte ich das halt nicht. Also ich war halt früher immer auch sehr ich sage immer, ich habe mich zu so einem kleinen Roboter, Soldier trainiert. Und da ist halt auch dann das ein oder andere Thema.
Das ist jetzt hier im Hintergrund.
Genau.
Ein Hund.
Ich habe kein Krummeln im Bauch. Es ist tatsächlich Capone für alle, die die ihn kennen und für alle, die ihn nicht kennen, es ist mein Hund. Und er
sucht
lauert,
einen Ausweg aus diesem Raum.
Genau, nein, er hat vorne seinen Buddy hier in dem Studio und möchte gerne sein Essen klauen, aber das bekommt er jetzt gerade nicht. Für alle, die sich wundern, was
da
ist
da muss
das
er durch Surrender gepaart.
Genau, nee, und ja, jetzt bin ich schon wieder im nächsten Schritt, aber das ist halt auch, ne, so alles, dieser Mix zwischen Musikkarriere und Mental Health und all das, es hat natürlich irgendwie so sein Zusammenspiel gehabt, dass ich überhaupt auch drauf gekommen bin. Oder ja, ich sag immer, dass sich Felice schon fast alleine gegründet hat, ne? So, genau.
Ich wollte gerade sagen, also das, was du sagst, klingt irgendwie stressig, ne? Hier und da und das. Aber du siehst super entspannt aus.
War ich nicht immer.
Aber sahst du
ja, ich hab,
trotzdem
ich,
so aus?
Ich sag, danke dir, danke, freue ich mich, vor allem von einer Frau zu hören. Ich sag immer, ich hab den Struggle ganz schön glamourös aussehen lassen. Und der Hustle habe ich immer versucht, ganz gut irgendwie, ja, immer ganz gut, aber es sah halt natürlich innerlich nicht immer so aus.
Ja.
Und jetzt ist es, glaube ich, auch an der Zeit, um da auch mal irgendwie, ist halt irgendwie cooler, ne? Zu schauen, wie es in dir drin aussieht, wie das ist draußen glamourös.
Ja, und du
ausschaut.
Hast ja gerade gesagt, so, das hat sich schon alleine gegründet, Felice. Irgendwann kann man auch nicht mehr davon laufen.
Nee, es irgendwann wird auch erholt irgendwann langweilig. Ja, ich habe auch selbst irgendwann so gemerkt, dieses, ich habe mich früher halt, weil ich auch so früh angefangen habe, irgendwie schon auf so eine Perfektion, so als wäre das so mein einziges Streben und die Person, die ich halt wirklich war und auch die, woher ich komme. Ich bin halt aus einem ganz normalem Elternhaus, ganz bodenständige Werte und irgendwie habe ich gesagt, ich habe mir irgendwas hier antrainiert. Also Perfektion zu erreichen ist ein unerreichbares Ziel und es ist auch ziemlich uncool so, ne, weil es halt aber auch überhaupt nichts mit dem wahren Mensch zu tun hat, mit wahren Gefühlen. Es ist halt einfach so eine Fassade, die ich auch mittlerweile als, ich würde sagen, junge Frau auch einfach nicht mehr spannend finde, so. Da muss man aber halt auch erstmal irgendwie drauf kommen, ne, und irgendwie jetzt ist man so an der Phase, wo man die ganzen Sätze von Mama und den Oma und allen irgendwie
jetzt versteht,
jetzt,
so, okay.
Jetzt everything makes sense, ja.
Ja, total.
Aber ich finde es eine spannende Phase und ich, genau.
Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz, wenn es für dich okay ist, tatsächlich auf die Vergangenheit.
Ja, klar.
Also du hast ja gesagt, du hast sehr, sehr früh angefangen und die meisten wissen, wie du angefangen hast. Also es ging dann wahrscheinlich mit Popstars los. Und für all die, die Popstars nicht kennen, kann es ja auch geben, die noch jünger sind. Also das war eine Show, wo man dabei war, wie eine Popstar-Band gegründet wurde.
War eine Talentshow. So,
und das war auch im Grunde, glaube ich, schon auch unter diesem Reality-artigen Format. Ne? Also man hat gesehen, wie ihr da miteinander so gerungen habt, in Anführungszeichen. Um diese Plätze.
Ja, genau. Also nicht, es war kein Boxkampf, aber so fast. Nein, natürlich nicht.
Aber also jetzt, ich meine, das ist ja jetzt 15 Jahre her. Und du warst selber noch ein Kind.
Ich war gerade 16 geworden.
Ja. Also eigentlich ein Kind.
Ja, man, ja, so. Es ist zwar eigentlich die Jugend, aber wenn ich so dran denke, denke ich schon immer noch an Kindheit. Also das ist, ja.
Und also ich habe das ja natürlich auch so am Rande mitverfolgt, diese ganzen Shows. Und damals gab es ja noch wirklich viele Bands, was ich auch so ein bisschen vermisse, muss ich sagen.
Ja,
also
absolut.
Girlbands, Boybands fand ich
immer
ganz
cool. Es war halt eine andere Zeit, ne?
Ja.
Auch, ja.
Und dann habe ich nochmal so anders drauf geguckt, auch so als erwachsener Mensch. Und fand es dann schon irgendwie krass, weil du warst ja noch ein Teenie. Also du warst gerade am Anfang, sag ich mal, deiner Jugend, wo man diese ganzen Erfahrungen sammelt, die man dann später als Erwachsener sich dann nochmal erzählt. Aber Leute haben dir dabei zugeschaut. Also kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, dass du nicht öffentlich warst?
Nee.
Oh.
Krass.
Ich erinnere mich nicht an das Leben davor. Und auch, ich bin ja mittlerweile sorry. Capone möchte
jetzt,
auch gerne sein.
Capone, du kommst, wir haben noch den Hunde-Podcast, den wir hier im Anschluss aufzeichnen.
Du bist gleich
dann
dran.
All eyes on you, ja?
Genau. Okay. Nee, tatsächlich kann ich mich da schwer dran erinnern. Dann muss ich echt schon fast so richtig in die richtige Kindheit. Also dann muss ich so mich reinversetzen, so 8 oder 10, 11, 12, so. Ja, aber es ist auch einfach so viel passiert. Es war einfach, es war halt einfach so viel, dass es die ersten Jahre es war schwer, das einfach wirklich zu realisieren, mhm. dass das auch eine Realität ist. Mhm. Also natürlich war ja meine Realität oder auch die Realität der Mädels. Aber da musste dann schon die Jahre danach, um ehrlich zu sein, echt viel aufgearbeitet werden. Ne? Und da habe ich ja meine Zeit in L.A. ganz gut genutzt. Ich bin dann für ein paar, ja, also nicht Jahre ist zu viel, es waren 1,5 Jahre on and off, weil ich halt hier trotzdem weitergearbeitet habe. Aber da habe ich mich halt zum ersten Mal irgendwie so gefühlt, als wäre ich nicht unter Beobachtung. Mhm. Selbst auch wenn die Jahre davor dann gar nicht mehr so extrem waren wie die Jahre davor, wo man irgendwie nur mit Bodyguard auf die Straße gehen
krass,
konnte.
War das so
ja.
Wow.
Ja, es war.
Weil sonst was passiert wäre?
Ja, du konntest halt keinen Schritt machen.
Keinen Schritt machen, ne?
Also ich erinnere mich immer so an einen Moment. Den hatte ich gerade mit meiner Mutter vor ein paar Wochen. Da war ich dann auf Tour und wir hatten halt auch keine freien Tage. Und dann wollte ich mir halt einfach gerne eine Jeans kaufen. Mhm. Und bin halt bei uns hier in Viernheim, bin ich ins Rhein-Neckar-Zentrum. Das fand ich
klingt
immer
ganz toll.
Nee, das war, that was the shit. Und ich weiß noch so, also es war halt so das Zentrum, wo ich früher dann so im Toys R Us war, mhm. mit meiner Mom und meinem Bruder. Und dann wollte ich da halt einfach in den Jeansladen gehen mhm. und habe mich halt umgedreht. Also die ganze Mall war halt einfach zu und ja, ich durfte dann erst rausgehen, weil der Jeansladen war ja in der Mall, da gab es ja keinen Hinterausgang, den ich halt davor immer ganz oft irgendwie in Restaurants oder so benutzt habe. Ja, und dann musste ich halt erstmal warten, bis sich das alles gelegt hat und bis dann irgendwie 3, 4 Securities waren. Und das war jetzt halt, es waren halt so die ersten Jahre, da war halt auch... es war halt auch diese Zeit, ne, wie du jetzt auch gerade meintest, was so diese Shows und dieses Fernsehen und so. Es war halt einfach, du konntest halt einfach nicht mehr auf der Straße laufen. So. Und was ist dann sozusagen der Schritt, den du dann gehst? Das ist, du bleibst zu Hause. Mhm. Und ich habe halt ganz viele Dinge einfach nicht in der Zeit meiner Jugend gelebt, mhm. wie du sie vielleicht gelebt mhm. hast. Und irgendwann checkt man es. Man checkt es nicht in dem Moment. Mhm. Ne? Also wenn jetzt deine Freundin irgendwie erzählt, so hey, ja, wir machen das und das am Abend. Das gab es halt bei mir einfach ja. nicht. Mein Leben hat halt einfach nur bestanden aus Flügen, Konzerten, 2 Konzerten am Abend, mhm. kurz noch schlafen, weil du brauchst ja auch ein bisschen Energie so. Und wenn ich dann wirklich so einen Off-Tag hatte, konnte man mit mir gar nichts anfangen. Mhm. Ich war halt wirklich nur am Schlafen.
Krass. Mhm. Erinnerst du dich, du hast ja schon gesagt, man reflektiert es nicht in dem Moment, aber erinnerst du dich an, wie schnell der Moment kam? Weil, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, natürlich, du hast es gewonnen, du wolltest da mitmachen, ist dein Traum, du bist ja auch Sängerin. Mhm. Also das ist so, also klar, erstmal kann man ja, warst du wahrscheinlich im mega siebten Himmel so ungefähr, mhm. dann auch die Aufmerksamkeit, auch die ungewöhnlichen Situationen, die man erlebt, ist ja auch aufregend mhm. und sowas. Weißt du aber, wie schnell der Moment kam, wo du dachtest so, oh, warte mal, mir fehlt voll krass was anderes, aber.
Nee? Also es war tatsächlich so, dass ich habe ja sehr früh angefangen, Musik zu machen und auch zu singen und habe mein Taschengeld immer so mit allen Dorferöffnungen.
Ach,
ne, so, also ich habe schon von meinen Eltern Taschengeld bekommen, aber das war halt einfach ganz normales Taschengeld und ich wollte halt mehr. So, ich wollte mir auch dieses Puppenhaus oder was auch immer oder die Miss Sixteen Jeans kaufen.
Ja,
oder, ne, genau. Ich habe das schon immer sehr ernst genommen. Mhm. Also so auch dieses, mich vorzubereiten auf meine Show mhm. in der Feuerwehröffnung in Bürstadt. Ja, so. Und deswegen, also dieser Wunsch nach der großen Bühne mhm. und halt auch vor allem, also was man dazu sagen muss, ich war sehr schüchtern mhm. Und das war halt so mein Ventil, mhm. irgendwie auch mit Menschen zu connecten. Und ich würde heute noch immer sagen, dass ich eher, also es ist so ein bisschen komplex, ich eher introvertiert bin mhm. und eher so das richtige, schöne, tiefgründige Gespräch suche, mhm. was halt total fatal in meiner Welt ist, in der ich groß geworden bin. Und so war ich irgendwie auch immer als Kind und die Musik hat mir aber diese Verbindung geschafft. Deswegen, es war schon dieser Wunsch, das so zu teilen mit immer mehr Menschen. Und dann war ich aber dazu halt auch sehr schüchtern. Ne? Ich musste mich am Anfang tatsächlich auch immer umdrehen, wenn ich gesungen habe, weil ja. ich den Menschen nicht in die Augen schauen konnte. Und dementsprechend war das schon dieser Wunsch, das wirklich so irgendwann mal zu machen. Also auch die Manifestierung. Ja. Ich habe täglich irgendwie auf meinem IKEA-Schrank performt und habe dann gedacht, das ist jetzt so eine unsichere Stage. Ja, da muss ich irgendwie auf alles vorbereiten. Also ich war so voll in, ja.
Wow,
den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als zu trainieren. Dann habe ich mir meinen Fuß auch noch zu Hause gebrochen. Also ich war da aber auch irgendwie, meine Mutter, sie weiß nicht, woher
Wollte ich gerade sagen, Disziplin, weiß man nicht,
weil meine Eltern hatten, ne, okay, die waren keine Stage-Moms. Ich war so meine eigene, ja, Stage-Mom. Naja, aber ich habe mich halt selbst bei allen Gesangswettbewerben, also ich hatte mit 11 dann den Kiddie-Contest gemacht. Das war so ein Gesangswettbewerb, mhm, für Kids. Und auch die Show Popstars, ich habe halt mich bei keinem selbst beworben, mhm, weil ich zu schüchtern war.
Ach, krass.
Und das haben dann tatsächlich bei Popstars die Jungs in meiner Klasse übernommen. Und die haben dann, ach, da war dieser Claim, neue Engel braucht das Land. Und die, ja, haben gesagt, du gehst dahin. Mhm. So, ne? Und genau.
Die kannten dich ja schon von den Dorffesten.
Die kannten, so, klar, na klar. Die haben
oder auch meine Home-Performance.
Ja, das ehrlich, da war ich dann doch wieder. Ne? Das kann ich nicht machen, wenn ich, ja, mich wieder umdrehen. Ja, so. Aber nee, aber was ich halt überhaupt nicht, also Fame, was, mhm, was ja heutzutage irgendwie, allein das Wort, ne, ist ja heute schon, ja, viel mehr umgangssprachlich.
Mhm.
Das kam in meinem Wunsch, in meinen Träumen, das kam da gar nicht drin vor. Mhm. Also ich habe da, mhm, überhaupt nicht mit, ich war auch einfach so jung, ich war gerade, mhm, 15, als diese Bewerbung rausging und dann 16, als ich das Ding gewonnen habe. Das war dann schon irgendwann so, oh, wow, so, oh, hier kommt ja echt irgendwie einiges, mhm, mit so. Und wie du es halt auch vorhin beschrieben hast, ich war ja selbst noch so klein. Also wenn dann plötzlich irgendwie jemand vor dir sitzt und sagt so, so und jetzt hier auf dem Blatt, du bist jetzt Vorbild. Mhm. Natürlich baust du dir dann voll den Druck auf, mhm, ja, weil also ich bin halt ein Typ, ich möchte grundsätzlich ungern irgendwie Leute enttäuschen und, mhm, möchte irgendwie alles auch so ein bisschen so ein Frauending, mhm, ne? Immer irgendwie alles richtig machen, mhm, und das habe ich dann halt gerade, dir wird diese Chance gegeben und du willst es auch nicht irgendwie, mhm, versemmeln, ja, so. Aber da kommt halt echt auch sehr viel Druck mit, mhm, zu deiner Frage zurück. Mhm. Ich, das ist alles am Anfang überhaupt nicht zusammengekommen, ja, in meinem Kopf. Du hast einfach gemacht. Ich war, mhm, so ein richtig dankbares Kid. Mhm. Auch selbst, wenn ich irgendwie krank war und dann irgendwie 4 Uhr morgens in die Maske und trotzdem, ich wollte nie irgendwie mich beschweren, weil ich irgendwie dachte so, so bin halt auch irgendwie gläubig, ne? Und dort, da oben, mhm, ist jemand, der hat mir diesen Traum, mhm, jetzt erfüllt und beschwer dich ja nicht. Und aber auch irgendwann dann eins zu viel.
Ja.
Weißt du, irgendwann ist dann auch so, okay, du bist halt trotzdem irgendwie ein Mensch und du hast Gefühle und, ja, und das kam wirklich danach. Mhm. Also das hat echt ein paar Jahre gebraucht.
Und so mal, dass Freunde mal zwischendurch gesagt haben, irgendwie da irgendwas rückgemeldet haben oder dass du das zum Beispiel, dass sich das, mhm, so verändert hat, so das soziale Umfeld? Wird's ja wahrscheinlich, oder? Muss ja.
Also ich muss sagen, ich hatte immer sehr große Angst, dass ich das erleben darf, aber irgendwann ins Hotelzimmer kommen und keine Freunde, ja, habe. Mhm. Deswegen habe ich noch sehr, sehr, sehr viele alte Freunde. Mhm. Also die habe ich, die ich schon irgendwie seit 20 Jahren habe. Das war meine größte Angst. Mhm. Ich hatte immer Angst, mich, mhm, zu verändern. Mhm. Das war immer, natürlich hat man sich verändert, mhm, ja. Und natürlich war ich irgendwann, also eine Sache, die mir immer so ein bisschen, was meine Mädels vom Land nicht so cool fanden, ich hatte halt einen ganz schönen Dialekt, ne? Also, hä? Es war so ein richtiger, ja, du, wenn ich angefangen habe zu sprechen, gell, dann, wow, war das so. Und dann hat man mir halt auch, das sind so Kleinigkeiten, die aber mit einem Mensch schon was machen. Mir hat man dann halt schon relativ früh gesagt, du Mandy, mhm, das so mit dem Dialekt und so, das hört sich nicht ganz so fein an und nicht so intellektuell und wäre besser, wenn du das irgendwie versuchst, irgendwie abzulegen. Mhm. Und meine Freunde halt auf dem Dorf, die waren richtig so,
Verrat!
Ey, sag mal, wie sprichst denn du? Ist voll Hochdeutsch, ne? So, ja. Ich fand das gar nicht cool, ja.
Aber und ein Konflikt für dich bestimmt.
Totaler Konflikt. Ja. Und auch wenn ich kann mir meine Interviews auch gar nicht anschauen, weil ich sehe richtig so diesen Struggle in, oh, mir, wie ich dann so, ja, man hört so diesen Singsang, ja, den ja Hessen und Baden-Württemberg, ja, haben. Und ich versuche es halt so perfekt zu machen, weil, mhm, ich halt so perfekt machen wollte. Und irgendwann ist halt aber auch voll künstlich, ja, mhm, du dir irgendwie nur, ja, so denkst, so nein, so sprichst du halt gar nicht. Mhm. Und es sind so Kleinigkeiten, die dann irgendwie mit auf diesem Weg, mhm, und das ist jetzt einmal der Dialekt, mhm, oder dann einmal die Haare wurden mir dann, na, es wäre doch ganz gut, wenn du blond wärst. Und, mhm, es sind so viele Dinge. Mhm. Ende des Tages sprechen wir hier immer von Identität. Mhm. Ja, und irgendwann, wenn du halt irgendwie an irgendwas rumschmirkelst, ist es halt nicht mehr das Piece, was, ja, es mal war. Ja, ja. So, und da halt diese Reise für mich wieder zurück so zu meinen, mhm, Roots und auch, mhm, zu dem, wer ich bin und auch sein möchte und auch, das braucht einen Moment, ja. Also,
ich meine, bei den ganzen Bands früher war ja auch immer ein großes Thema, so Typen.
Klar.
Ne? No Angels war klar, hör, so eine, so eine, so eine.
Die Blonde,
so eine,
die Dunkelhaarige, ja, die Rothaarige.
Genau, die, ja, Sportliche, die Posch, die dies. Ja. Also man hat immer, ja, so in so Typen gedacht.
Ja, ja, das war bei uns genauso.
Das war bei euch auch so. Und, das war ja auch so, wie du sagst, dieses Glattschleifen.
Ja.
Ne? Ah, wie wär's dann so mit? Und hier die Haare und die Klamotten und so. Wurde ja natürlich auch so auf sexy gemacht. Ne? Also,
ja, also das war ja, wenn man sich jetzt mal, also jetzt heute als Frau, wenn ich mir das alles so anschaue, ich war das Küken der Band. Also war ich wirklich. Ich war einfach die Kleinste. Ich war, ich habe einen sehr traditionellen Vater. So, ich durfte nie Boyfriends haben. Nur mal so als Backstory. Bei mir durften Jungs nicht mal anrufen.
Wow.
Ja, also so, die mussten dann so, hallo, hier ist der Bastian. Genau, ich bin der Bastian und ich möchte mit der Mandy, ich möchte mit der Mathe besprechen. Ich möchte mit der Mathe.
Hausaufgaben, es geht um Hausaufgaben.
Genau. Und mein Papa hat mir das Telefon gegeben und hat dann immer nur gesagt, kann ich mich nicht verarschen, gell?
Wow, echt?
Es war wirklich, und ich sag immer, die Band war meine Rettung. Ich glaube, wenn ich nicht...
Von deinem Vater.
Ich sag mal, wenn die Band nicht gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich in Kalabrien schon verheiratet.
Wow.
So, nee, jetzt übertreibe ich. Ne? Mein Vater ist einer der liebevollsten Menschen und für den war das aber halt einfach immer so dieser Beschützerinstinkt. Und ich muss auch sagen, diese ganzen Sachen haben mir enorm in meiner frühen Karriere geholfen, weil ich natürlich super, super vernünftig war. Ich habe das erste Mal Alkohol getrunken mit 24, so wirklich mit 25 und halt auch immer, weil ich immer Schiss hatte, dass irgendwas rauskommt und an meinen Vater. Und ich habe mich dann auch sehr immer so, ich war sehr streng mit mir. Und ich war super jung, als wir gestartet haben. Und dann plötzlich, und so habe ich mich natürlich auch gefühlt. Ne? Ich war einfach ein junges, kleines, ich sage immer so Rehkit, die dann so in diese Welt reinkommt. Ja. Und plötzlich gab es dann so diese, es gab so eine Wahl von so einem Männermagazin. Da hat man ja nicht automatisch mitgemacht. Ja. Ne? So das, also, da, also ich habe mich da nicht angemeldet, sondern da, das will ich dann sagen. Ich habe mich nicht mit beworben. Weißt du, so,
hier
hey,
Vote
von mir. Ja. So. Und dann war halt so dann habe ich das halt gewonnen irgendwie. Und der Titel war dann halt Sexiest Woman in the World. So.
Ja, da.
Also das einzig Coole daran.
Wer hat das Selbstbewusstsein oder wer ist so narzisstisch, sich da überhaupt zu bewerben?
Ja, also wenn man jetzt sehen würde, das Bild, langst du dir irgendwie nur an den Kopf. Ja. Meine Freunde sind damit echt ganz cool umgegangen, weil immer, wenn ich dann angerufen habe, haben die natürlich einen Joke draus gemacht.
Hello, sexiest woman.
Na, sexiest woman in the world. Ach, rufst du zurück, das ist ja toll. Ne? So. Und deswegen konnte ich das so auf die leichte Schulter nehmen. Aber man muss schon sagen, ich würde es ja nie erwähnen, wenn es nicht part of the story wäre.
Ja.
Aber dieser Titel hat halt auch, ich sage jetzt mal in der Plattenfirma, dann so,
krass.
Aha. So
die Schiene,
Vielleicht machen wir jetzt mal die Britney-Nummer. Ne? So. Und ich habe das halt immer so versucht, irgendwie so natürlich, wie ich konnte, das so umzusetzen. Aber natürlich waren da super viele Unsicherheiten dahinter. Ja, also wie das halt so ist, wie jedes andere 16-jährige Mädchen oder 17, als es dann war. Ich weiß gar nicht, ob da 17 oder 19 war. Aber natürlich war das dann auch irgendwie so eine Rolle, in die man dann reinkommt. Und dann aber halt auch, es ist immer so komplex, dass es immer genau die erwischt, die eigentlich so von einem strengen Dad kommen oder so wie bei Katy Perry auch, ne? So Pastor-Tochter oder
klar.
So. Und ich dann immer so die, weiß ich weiß nicht mal, wie man sexy schreibt. Weißt du?
Das ist genau Teil des Charmes.
Ja, vielleicht ist es dann.
Schon. Ja, also es gibt ja nicht nur diese sexy Schiene, was mir nochmal im Nachhinein aufgefallen ist, dass diese ganzen Boybands und Girlbands ja doch sehr stark sozusagen in Anführungszeichen migrantisch geprägt waren. Und jetzt auch im Nachhinein sozusagen die Berichterstattung, also gerade auch, was jetzt dann so Twists und Streitereien angeht und so. Also wie hast du das so empfunden damals oder auch aus heutiger Sicht im Nachhinein? Ne, also Senna hat ja marokkanisch-algerische Wurzeln, Bahad ist, glaube ich, türkische Wurzeln, du hast italienische Wurzeln. Was nicht so im Vordergrund stand damals, aber trotzdem.
Ich war ja die Deutsche.
Irgendwie eine Rolle gespielt hat. Also würde mich mal interessieren, wie du das damals gesehen hast und jetzt im Nachhinein.
Also ich habe es damals gesehen, wie ich es heute sehe. Ich finde einfach, wir waren und sind nach wie vor einfach Deutschland. So, und deswegen fand ich das immer sehr spannend. Und ich glaube, das war auch ein großer Punkt unseres Erfolgs, dass jedes Mädchen da draußen konnte sich mit einer von uns identifizieren. So, und ich muss wirklich sagen, dass wir ein großes Glück hatten, und das sage ich nicht, weil ich jetzt hier das Mikro vor mir habe, das sage ich auch immer zu meiner Family und zu meinen Freundinnen und meinem ganzen Umfeld. Ich finde, wir hatten wirklich Glück, dass wir zusammen in einer Band waren, weil wir hatten vor allem die Anfangsjahre, die intensiven Jahre, wir haben uns wirklich verstanden. Und das ist nicht oft, also natürlich am Ende, ne? Dann bin ich auch ehrlich, dann gab es zu viele Themen irgendwie, wo wir anderer Meinung waren. Wir wurden erwachsen und dann ist das nicht mehr aufgegangen. Aber dass wir eben alle so aus ganz verschiedenen Kulturen kamen, fand ich für uns super spannend. Und dann auch so dieser Mix mit dem Musikstil, den wir hatten. Und also ich finde, dass das hätte nicht besser ausgesucht werden können in dem Sinne, wenn man halt auch wirklich daran denkt, wohin sich auch Deutschland entwickelt hat und auch immer weiterentwickeln wird. Und heute natürlich mit dem Bewusstsein, ach, guck mal, so eine Band waren wir eigentlich, weil das hatten wir natürlich damals nicht gedacht. Ich habe jetzt nicht so an, ne, ich habe nur immer gedacht, oh, das ist so spannend, ne, weil wir halt alle irgendwie von anderen Familien kommen und natürlich auch andere Erziehungen haben, was man im Nachgang natürlich schon noch mal ein bisschen merkt mit Erfahrung. Okay, ich komme aus der Familie, die Person kommt aus der Familie, aber ich finde halt grundsätzlich, das macht es immer sehr spannend. Ja, und finde das also nach wie vor gut, dass dieser Mix sozusagen dann ausgesucht wurde. Und jetzt jeder halt auch einfach seinen Weg geht. Und das sagt man ja, also mein Choreograf hat es immer gesagt, dass gerade bei Bands, dass man das immer sehr merkt, wer wirklich ist, sobald die Band sich trennt.
Wow, ja. Ja.
Und ja, und es ist halt, ne, das ist ja dann auch so wie in einer Partnerschaft, wie entwickelst du dich weiter, wie geht denn, bleibst du da irgendwie hängen, weißt du so? Oder hast du jetzt den Mut, deinen eigenen Weg zu gehen und vielleicht was ganz anderes zu machen? Und das war bei uns dann halt auch irgendwann der Fall. Ne? Also da hat man dann schon gemerkt, das Spannende wurde vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zum Verhängnis. Ne? Also die eine Person möchte halt das in ihrem Leben, die andere möchte das und die andere ist vielleicht so und ich bin gar nicht so. Deswegen gibt es hier kein Zusammenkommen, weil wir irgendwie nach ganz anderen Wünschen, nach ganz anderen Werten, nach ganz anderen Sachen im Leben irgendwie streben und auch sind. Und,
ja, und wenn man dann bedenkt, ihr seid ja nicht zusammengekommen, selbst gewählt, nachdem ihr euch gefunden habt, sondern ihr wart ja schon, Senna war ein bisschen älter, aber ihr wurdet ja zusammengestellt.
Genau.
Und du, in deinem Fall, glaube ich, war es noch gar nicht so, dass du wusstest, oh, das bin ich, sondern du musstest dich auch erstmal finden.
Mhm. Ne? Also ich hatte schon das Gefühl, dass ich sehr bei mir war. Mhm. Also eine Sache, die ich, also was meine Mutter immer beschreibt, ich hatte ein enormes Urvertrauen als Kind. Mhm. Und dieses Urvertrauen, das hat dann irgendwann mal seinen Ausflug gemacht. Ne? So dann, ne, dann kam auch das Thema Felice irgendwann, also wenn wir dann so in die weitere Story meines Lebens gehen. Aber das hat mir unglaublich geholfen. Also weil ich war sehr vernünftig, ich war sehr diszipliniert und ich hatte mein Urvertrauen. Mhm. Und deswegen würde ich persönlich sagen, dass ich in dieser Zeit, in der es so wirklich super crazy war, nie lost war.
Ja, krass.
Ich hatte mein, ich sag immer so, mein Safe Place, meine Familie, mein Backoffice auf dem Land, Ich hatte da meine Werte, ich hatte auch irgendwie so dieses, auch selbst halt diese Strenge von meinem Papa, die hat echt was mit mir gemacht, weil ich das schon als Job gesehen habe. Also ich habe nie, das hat für mich nie so ein Gefühl von bekommen, so, wie kann man das am besten beschreiben, dass ich mir jetzt was eingebildet, darauf eingebildet habe, dass ich...
Ach so, meinst du es, ja.
Genau, dass ich jetzt bin, wer ich bin und weil mich alle so toll finden. Mhm. Ich habe das immer eher so mit so Demut gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Es war immer so, wow, toll, dass ich das machen darf und so viele Menschen, also so vielen auch ein Vorbild in dem Sinne sein durfte, habe mich dann natürlich tierisch unter Druck gesetzt. Ne?
Ich wollte gerade sagen, das klingt so sehr also perfektionistisch.
Total.
Es klingt sehr diszipliniert und auch so dieses...
Sehr strikt.
Ja, und auch nicht so viel Fun habend.
Also kommt
drauf. Erst die Arbeit sozusagen.
Ja,
erst die Arbeit, dann
total. Aber die Arbeit ist ja auch Leidenschaft. So,
das, genau, aber man muss halt auch dazu sagen, wenn so früh die Leidenschaft zum Job wird, dann ist ein Mix der Gefühle. Mhm. Ne? Wenn so schnell jemand zu dir sagt, nee, den Song singt ihr nicht, das ist kein Hit. Mhm. So, hey, aber ich mag den Song. Ja. Das ist der Song der Fans. Das ist der Song, wo alle am meisten sich angesprochen fühlen. Du kriegst halt schon, heute sagt man, eine Kopfwäsche, du kriegst halt wirklich, also Shampoo, Spülung, Kur, alles einmal. Ja. Du bekommst echt einmal irgendwie ganz schön viel mit auf so einer Reise. Mhm. Und das war halt bei mir auch der Fall. Und ich hatte, meine Mama sagt immer, und ich zitiere sie so oft, weil sie es mir halt immer so oft, ne, Mandy, du Leichtigkeit, ne, du bist ein junges Mädchen, du darfst es so, keiner bewertet dich. Aber weil ich halt wirklich wegen allem bewertet wurde und von oh, Style of the Week. Mhm. War das jetzt? Meh, 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 meh. Ja. Ja, es war halt so, war das jetzt? Ist das das Outfit of the Week? Und dann so Daumen nach unten. Dü, dü, dü. Ja, und dann denkst du halt auch drüber nach.
Klar,
ja,
na, gerade denkst, auch wenn du jung bist.
So. Ja, und dann gehst du in die Stadt und bei jedem Ding ist irgendwie ein Foto und dann so, kann ich so rausgehen oder nicht? Mhm. Ich bin jahrelang wirklich als Mandy mit gemachten Haaren auch rausgegangen, weil ich zu große Angst hatte, dass irgendjemand zu mir sagen könnte, hey, du siehst ja ganz anders aus. Totaler Schwachsinn. Natürlich sehe ich anders aus. Mhm. Natürlich sehe ich anders aus. Wenn ich, also die Mama meinte immer, wenn du die Tür dann zumachst, dann warst du so meine 16-Jährige, ne? Im Mickey-Maus-Schlafanzug, so den Grandma-Dutter oben drauf und dann, ne, ungeschminkt, so die runden Kulleraugen, keine Smoky Eyes. Mhm. So. Mhm. Aber das ist halt auch einfach, das kommt halt alles so mit. Und aber nochmal zu dem Spaß, also wir hatten schon auch echt viel Spaß, ne? Also das muss man auch sagen. Und wir haben auch. Und dafür, egal wie stark der Hustle war, und der war da, also wirklich, und du hast relativ schnell gelernt, ah, das ist das Leben also. Mhm. Ja, so dir wird nichts geschenkt. Auch wenn die Leute immer dachten so, oh mein Gott, es gibt doch 1000 Gründe, um glücklich zu sein. It's the perfect life. Mhm. Ihr habt alles, was, ja, aber wir hatten auch ganz viel nicht. Mhm. Ja, und es gab ganz schön viel Kompromiss, gab ganz schön viel Verzicht. Aber dafür durften wir ganz viel machen, was ich mir so in der Form halt auch nie erträumt hätte. Ne? Wir durften Städte bereisen, wir standen in Europa auf ganz vielen großen Bühnen in Deutschland. Wir haben ganz viele Menschen berühren dürfen. Und am Ende des Tages bin ich dann schon jemand, der immer den Sinn versucht, in allem zu sehen und auch immer das Glas halb voll. Und wir hatten schon echt auch sehr viel Spaß. So. Aber es war eine, ich nenne es immer die softe Disziplin. Mhm. Es war schon immer so ein You better work.
Ja, krass.
Und dann hast du ja, wir haben das ja auch in der Anmoderation, oder Frank hat es ja schon auch so ein bisschen gesagt, dann, wenn man da so mal in dieser Maschinerie drin ist, so, ne, dann kommen die viele Angebote, dann kannst du noch dies machen, kannst du noch das machen. Und wahrscheinlich hättest du das auch ewig weit, also ziemlich, naja, ich meine, das natürlich nicht, wahrscheinlich nicht selbstbestimmt, aber du hättest noch sehr viel machen können.
Ja.
Wann war der Punkt, wo du für dich realisiert hast, so zack, jetzt reicht es?
Super schleichender Prozess. Also es ist ein super schleichender Prozess, weil dieses, unser Job ist ja nicht dieser 9-to-5-Job, ne? Also es ist ja auch nicht so, wenn du jetzt plötzlich, also heute denke ich, wenn ich nicht mehr glücklich bin, dann werde ich mich zurückziehen und werde vielleicht einen Blumenladen aufmachen. Mhm. Aber das dachte ich ja nicht. Das dachte ich ja nicht. Ich dachte jetzt, das ist mein Job, das bin ich, das ist meine Identität. Das kann ja gar nicht gehen, dass ich irgendwann mal in meinem Leben was anderes machen sollte. Mhm. Und der Gedanke war auch nicht immer geknüpft mit, macht mich das am glücklichsten. Mhm. Ja. Ne? Sondern das ist jetzt so.
Ja.
Und auch sehr von außen. Was denken denn die Leute? Mhm. Was wäre denn, wenn ich denen jetzt sagen würde, ich trete zurück. Ja. Ich trete zurück und eröffne einen Blumenladen. Kommt und besucht mich da, die singende Blumenverkäuferin. Ja, so. Hätte mich ganz, ganz, ganz glücklich gemacht auf vielen Ebenen. Aber das ist halt ein riesiger Kampf in deinem Kopf, ja. Ja, und dann irgendwann war es bei mir so, wir hatten 4 Alben released als Monroes in 4 Jahren.
Oh, krass, ich wollte gerade sagen, 4 Alben?
Ja. Ganz natürlich kreativer Prozess.
Ganz natürlicher kreativer Prozess. Ihr könnt
Wenn
euch
die Mädels halt so produktiv sind.
Aber vielleicht auch dazwischen so gefühlt 800 Konzerte gespielt, darf man ja auch nicht vergessen. Und dann hast du noch das Shooting und noch die Brand Ambassadorschaft und so ein Krams. Und dann war es halt so, dass ich dann sozusagen meinen Solo-Deal angeboten bekommen hatte von der EMI und bin eigentlich von der Trennung direkt in meine nächste Produktion gegangen. Und parallel war ich dann noch, was ich dir vorhin erzählt hatte, dann hatte ich mir Capone gekauft, weil ich dann noch auf einer relativ langen Tour mit Peter Maffay war. Also bin ich wieder in demselben Dings gewesen. Mhm. Da war ich dann 21. Mhm. Und ich hatte mir dann halt vorgestellt, wenn ich meine Solo-Sachen mache, dann möchte ich jetzt bestimmen, was ich mache. Und na, du wirst langsam zur Jungfrau und du hast eine Meinung und du hast jetzt auch mittlerweile ein paar Sachen so auf dem Buckel, ein bisschen Erfahrung auch. Ich hatte halt super viel Erfahrung, was mein Leben betraf, aber so, ich hatte halt nicht so viele Love-Stories wie Taylor Swift, die ich hätte schreiben können, weil die wurden halt nicht gelebt, ne? So, es war auch immer ganz lustig, wenn ich dann im Studio war und die mir irgendwelche Songs, und ich bin halt schon immer jemand,
was soll ich davon singen?
Genau. Und dann habe ich das immer so ganz genau übersetzt. Das mache ich halt heute noch. Und so, das kann ich nicht machen. Das ist nicht authentisch. Das habe ich nie gehabt in meinem Leben. Ja, Mandy, aber draußen die ganzen Leute haben das schon gehabt. Und ich so, ja, aber ich doch nicht. Ja. Genau. Und auf was ich hinaus will, am Ende des Tages, es war super toll, dass ich diesen Vertrag angeboten bekommen hatte. Und es war auch echt ein super nettes Team. Und mit ganz vielen bin ich auch heute noch wirklich befreundet, wirklich. Aber es war halt einfach Copy-Paste. Es war halt genau dasselbe. Und dann irgendwann dachte ich mir so, oh Mann, das ist doch nicht, warum ich das hier alles mache. Also ich habe doch früher nicht auf diesen Dorffesten gesungen. Das hat doch alles einen ganz anderen Start. So. Naja, und dann wurde die EMI von der Universal aufgekauft und dann ging es halt wirklich darum, verlängern wir nicht. Dann habe ich zu meinem Management gesagt, ich möchte das irgendwie so nicht mehr. Mhm. Und dann weiß ich das noch ganz genau. Und dann gab es so einen Moment an Weihnachten und da saß ich irgendwie ganz, und ich liebe Weihnachten, ne? Und das war halt so der Moment, dass da saß ich irgendwie in der Ecke an so einem für mich bedeutungsvollen Tag und war halt einfach nur runtergeguckt. Und dann hat meine Familie sich irgendwie angeguckt und hat gesagt, die Mandy lacht nicht mehr. Und da war dann wirklich, ich brauche einen Break. So. Und
hast du aber auch selbst so gefühlt?
Ja. Ich war schon echt fertig dann. Also es waren dann 7 Jahre on the run. Und es war einfach so nonstop. Und auch ja nicht nur wirklich so physisch, sondern mental. Und auch dieses, ja, auch so immer dieses alles, was eigentlich hochkommen wollte, Gefühle. Ja. Das war immer so auf Pause. Ja, und dann habe ich irgendwann, gedacht, jetzt nehme ich mir einen richtigen Break und das war dann Ende 2012 und jetzt möchte ich mal so richtig wie meine Freundin privat leben. Ja. Und ohne darauf jetzt zu sehr eingehen zu wollen, wie ich vorhin schon gesagt habe, für mich ist es ganz wichtig, nicht über mein Privatleben zu sprechen. Im Kontext muss es aber kurz erwähnt werden, als ich dann, es war dann 2013, zum ersten Mal dachte so, jetzt, ich glaube, ich es sei mir jetzt mal gegönnt, eine Beziehung zu haben. Wurde meine Beziehung sehr publik, womit ich gar nicht gerechnet habe. Ich war ja wo ganz anders. Ich war so voll in meiner Bubble. Also hab das gar nicht irgendwie so. Und dann habe ich irgendwie bekommen vom Schicksal, was ich so gar nicht wollte. Dann war so, oh Gott, ich wollte doch jetzt 2013 mal privat leben. So what? So, und auch dann wurde ich da wieder in so ein nächstes Ding reingekommen, mit einem nächsten Druck, wo ich dachte, okay, gut, ich glaube, in meinem Leben, es ist einfach ein Lernprozess und wahrscheinlich muss ich das alles irgendwie lernen, um irgendwann darüber zu sprechen zu können, schreiben zu können, singen zu können. Und aber so wirklich, dass ich sagen konnte, so jetzt habe ich mich mal von allem gelöst und habe mal Zeit für mich. Das war es halt nicht. Und dann irgendwann habe ich gesagt, das war dann so 2014, habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich muss hier wirklich mal aus der Location raus. Ich muss mal in ein anderes Land. Und bin dann, habe mir dann wirklich, habe mir dann einen Flieger gebucht und bin dann nach L.A. gegangen und habe dann angefangen, da Songs zu schreiben.
Weil man dann schon noch als Deutscher, hauptsächlich in Deutschland bekannter Künstlerin, in Los Angeles interessiert es keine Sau.
Oder? Nee, also
man kann trotzdem arbeiten.
Es kommt drauf an. Interessante Wahl jetzt L.A. Ich dachte jetzt irgendwie so.
Aber wahrscheinlich für das musikalische Arbeiten. So, aber
nee,
das wäre wahrscheinlich krasser.
Genau. Ja. Also es kommt drauf an, was dein Plan ist. Ja. Wenn du jetzt dorthin gehst mit deinem Label und deinem Management und sagst so, Mandy Capristo, komm und will ihr 7. Album. Ja, so. Natürlich, dann ist da schon wieder so eine Maschinerie, ne? Dann ist schon wieder so ein bisschen so, wer macht was mit wem, wer produziert, wer sind die Features? Tak. Und das wollte ich aber nicht. Ich habe gesagt, ich hatte noch nie in meinem Leben die Möglichkeit, einfach mit Songwritern, um was es geht, in einem Raum zu sitzen, um einfach nur ums Wesentliche, übers Wesentliche zu sprechen. Und zwar Lyrics, Musik, Beat, Emotionen. Und deswegen habe ich möchte, also wie viele Leute dann auch um mich rum gesagt haben, Mandy, nein, ich komme da mit, ne, du brauchst jemanden. Da habe ich gesagt, nein, ich brauche niemanden. Ich bin jetzt alt genug. Ich möchte mir gerne den Flug selbst buchen. Ich möchte auch nicht super fancy das alles aufgestellt haben. Ich möchte das ganz real haben, wie jeder andere Songwriter auch. Und ich brauche das jetzt in meinem Leben. Es war jetzt genug Glamour und Glitter und so. Ich will da jetzt, und habe dann wirklich angefangen, Make-up abzulegen. Mhm. Ich habe meine Haare dunkel gefärbt. Das war so ein ganz natürlicher Prozess. Also ich bin da jetzt nicht rein und gesagt, ich werde jetzt eine andere Person, sondern es war einfach so, es hat sich einfach alles richtig
angefühlt. Eigentlich so Masken fallen lassen mehr.
Genau. Ja, genau. Und loslassen. Bin wirklich, es war auch so Wochen davor, meinte irgendwie mein Arzt, weil meine Füße permanent wehgetan haben, gesagt, Frau Capristo, Sie müssen mal die High Heels weglegen. Da habe ich gesagt, ja, erzählen Sie das mal meinem Management, der lacht sich kaputt, ne? So, und da bin ich dann wirklich also nur noch so in Flipflops, flachen Schuhen, Sneakern rumgelaufen und halt einfach, ich habe mich da zum ersten Mal jung gefühlt und einfach mal so Mensch gefühlt. Und auch wenn man immer sagt, LA ist so fake, ich glaube ja daran, you get what you attract. Und habe mir halt ganz bewusst gesagt, nee, mir wird das nicht passieren. Mir wird es nicht passieren. Aus der Welt, aus der ich komme, da ist alles fake. Ja, mir wird es nicht passieren. Ich werde Menschen kennenlernen, die mich unvoreingenommen annehmen. Und mit denen werde ich ganz normale Gespräche haben. Und genau so war es. Ich habe die tollsten Menschen, auch genauso in Deutschland. Ne? Also soll sich jetzt gerade nicht so krass anhören. Meine Liebe zu Deutschland ist riesengroß. Aber da war zum ersten Mal so dieses Unvoreingenommene. Keiner, also die Leute im Studio, die haben dann natürlich während dem Schreiben danach gefragt, aber die wussten nichts von mir. Die mussten dann googeln, ja. Und das war halt für mich alles. Irgendwie. Ich fand es halt einfach super cool und es hat mir einfach so gut getan.
Das ist so krass, weil die meisten das ja nicht kennen, dass du, also dass man einfach so lange unter Beobachtung steht. Ja. Und das, was du vorhin gesagt hast, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Nicht nur, dass man irgendwie Fame ist oder hat, sondern diese ganzen Bewertungen, ja, dieses
die machen
ganze,
was mit dir.
Wirklich von Frisur und Figur und mit wem zusammen
und auch was Lügen.
Jetzt und, ja,
und auch Lügen.
So viel Quatsch. Mm. Und das war noch ein bisschen anders. Ich glaube, jetzt ist es noch ein bisschen durch Social Media selbst bestimmter, was man rausbringt. Man kann selber sagen, guck mal, das bin ich. Das ist alles falsch.
Ja.
Aber damals war das noch so sehr, und deswegen auch dieser Fame-Aspekt, ne, als du in Jeans kaufen gegangen bist, das war noch weiter weg. Also dieses Promi-Sein und Celebrity war noch weiter weg.
Man hat einen auch so darauf trainiert, so nichts über dich erzählen, nicht zu privat. Und ich muss tatsächlich, ich glaube, ich habe das so in der Form noch nie erzählt. Ich habe da schon manchmal ein bisschen Probleme mit dem Social Media, weil ich komme aus einer anderen Schule und dazu bin ich ein eher introvertierterer Mensch, reservierter Mensch. Also ich bin jetzt auch beim bei meinen Mädels jetzt auch nicht so, die immer gleich alles rausposaunt. Und dann hast du aber Social Media, in dem es nicht nahbarer geht. Ja, so und das ist
und
schon.
Wo das von dir erwartet wird eigentlich.
Genau, und irgendwie ist es von dir erwartet und ihr wollt euch nicht vorstellen, wie ich mich anstelle, wenn die Kamera vor mir steht und ich einen Aufsager machen muss. Also, das wollt ihr nicht sehen. Das ist richtig Quatsch. Comedy Club, ne? Es ist so schlimm. Und aber wenn du mich jetzt hier filmen würdest, und mich einen ganzen Tag mit einem Kamerateam, als wär keine Kamera da. Und ich merke da immer wieder auch von Freunden von mir, die in der Branche sind, die auch so früh angefangen haben, dass die sagen, ich habe genau dasselbe Problem. So diesen Mix zu finden zwischen, das, weil irgendwie, du willst ja auch noch, dass es echt bleibt, ne? So, und dieses permanente, also ich finde halt, früher war es irgendwie anders. Du hast dich zurechtgemacht, bist zum Job gegangen und dann war der Job zu Ende. Da gab es halt MySpace oder sowas. Ne? Da gab es keine Stories.
Ja, sehr richtig.
Genau, das fand ich übrigens super. Ja. Und dann war der Job so zu Ende und dann konntest du aber auch selbst wenn du weitergearbeitet hast, aber du konntest dein Make-up runtermachen. Du warst jetzt ist mal kurz Privatleben. Ja. Und heute finde ich das teilweise noch viel schlimmer, weil eigentlich musst du ja 24/7 Kamera ready sein. Also wann hört das auf? Weil du hast ja immer irgendwie ein Gefühl, selbst wenn du auf einem Geburtstag bist und denkst, ach Mensch, das ist aber ein schöner Moment, den musste ich doch eigentlich festhalten und posten. Du schaltest halt gar nicht mehr ab. So. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich heute noch Probleme mit. So.
Ja, und gerade auch diese Grenze zwischen, also wie viel gibt man Preis?
Ne?
Also bei Social Media ist ja eigentlich die Währung, je mehr man Preis gibt, desto besser läuft's.
Ja.
Ne? Also die Leute wollen gerade, Mandy in Jogginghose, ungeschminkt.
Ja.
Aha.
Ja, so sieht sie morgens
aus. So sieht sie aus eigentlich und so weiter. Also, und ich glaube tatsächlich, weil du so früh angefangen hast, bist du in so einer Schule wie zum Beispiel jetzt ich als älterer Mensch, wo man denkt so, oh, Kamera, so bist du unangenehm. Und weil man das aber nicht gewöhnt ist, sich selbst einfach so komplett naked
zu zeigen. Absolut. Und ich glaube, es hat auch wirklich auch einfach was mit dem Typ Mensch zu tun. Ja. Ich glaube, ich bin auch einfach nicht so ein lauter Mensch in dem Sinne. So, ich muss nicht die lauteste im Raum sein. Ich unterhalte mich gerne mit dir in der leisesten Ecke. Ja, und so, das bin dann eher ich irgendwie. Und Social Media ist halt einfach laut. Das ist, laut. Wer ist lauter, bunter? Ja. Und für ganz viele ist das ganz toll. Also wenn man wirklich sich das jetzt auch mal von der Business-Ebene anschaut, ne, ist es ganz toll, dass so viele, vor allem junge Unternehmen oder Startup-Unternehmen, ihre Fläche und so bekommen. Und ich muss sagen, für Felice macht mir das irgendwie total Spaß mit meinem Team, weil ich nicht das Produkt bin. Ja. Und mein ganzes Leben lang, ich bin halt mein ganzes Leben lang das Produkt. Stimmt. Und es ist sehr ungesund, wenn du den ganzen Tag nur über dich sprichst. Ich kann manchmal mein Gesicht und meinen Namen nicht mehr hören. Ich sage, können wir bitte über die Wasserflasche jetzt sprechen? Da kann ich dir auch wirklich gute Kritik dazu geben. Aber wenn du irgendwie den ganzen Tag nur über dich sprichst und dann noch die Kommentare liest und vielleicht noch den Zeitungsartikel und dann noch die Meinung vom Label, dann die Meinung von den Songwritern, dann hat Capone noch seinen Senf dazu abzugeben. Und dann sagt jemand zu dir, ja Mandy, du darfst es nicht persönlich nehmen. Ja, sorry.
Ja.
Es geht um mich. Ja. Aber wenn ich jetzt über eine Plattform spreche, die was mit Menschen zu tun hat, die einen Impact gibt, dann kann ich den ganzen Tag darüber sprechen und finde Social Media mega. Ja. Aber ne, das ist es, glaube ich. Also so dieses Social Media zu nutzen als Person und auch Künstler oder irgendwie so bewusst zu sagen, ich bin eine Brand, ja, so. Und da bin ich ganz ehrlich, ich sehe mich nach wie vor nicht wie eine Brand. Ich bin Künstlerin. Und ich glaube, meine Fans da draußen, die wissen, dass ich auch Social Media so angehe. Als Mensch, als Künstlerin. Und dass ich nicht da sitze und sage, jeder muss das machen, wie er das selbst für richtig hält. Aber dass ich nicht da sitze und das Foto jetzt so und so mache, weil ich sage, das fördert meine Brand. Ja. So, ich glaube, wenn man sich mein Social Media Feed anguckt, dann weiß man das auch und kriegt da relativ guten Gefühl dafür. Wäre vielleicht manchmal besser. Ja.
Na, ich finde es so spannend, weil ich glaube schon, auch wie du sagst, es gibt tatsächlich Leute, die das total genießen und die das dann auch nicht als zu privat empfinden, zum Beispiel. Also ich denke an so manche, jetzt konkret an einen Schauspieler, wo ich denke, wow, ist das privat, was der manchmal postet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dem da aber gar kein Management reinquatscht und ich weiß auch gar nicht, ob der das jetzt wirklich nur macht, um sich zu vermarkten, sondern es gibt so Leute, der wo ich merke, den, und wie du es auch sagst, vielleicht extrovertiertere Personen.
Ja.
Wir haben auch in der letzten
total
Folge
fein.
Auch mit Sonja ja so ein bisschen darauf geguckt, dass es auch Teil des Erwachsenwerdensprozesses ist, dass man, glaube ich, mehr und mehr wirklich lernt, wer bin denn wirklich ich? Auch mal so ein bisschen fernab von den Erwartungen.
Ganz genau.
Und auch fernab von dem, wie kann ich als Bestes funktionieren? Sondern was bin ich? Was ist mein Naturell? Ja. Und wo finde ich so ein bisschen meine ökologische Nische?
Ja, genau.
Und jetzt, ich meine, auch ja, jetzt bist du Anfang 30. Das heißt, da bist du ja, ich bin jetzt Mitte 30, Frank ist auch ein bisschen älter. Man weiß ja nie, wie oft man noch an diese Punkte kommt, aber wir reden natürlich auch sehr häufig mit Leuten, sag ich mal, die so diese, so wie so die erste Stufe, diese erste Reflexionsstufe erreicht haben, ne? Wo man merkt, okay, das Leben ging vielleicht eine ganze Zeit lang so zack, zack, zack und dann kommt so dieser Wende-Reflexionspunkt, wo man merkt, ach krass, nee, jetzt irgendwie muss es anders werden in der Zukunft und wer weiß, wie oft der noch kommt. Ja. Das ist natürlich immer so unklar, aber jetzt hast du ja auch schon Felice angesprochen und deswegen würde ich auch sagen, dass wir da jetzt vielleicht noch mal ein bisschen genauer auch hingucken. Wie kam überhaupt diese Idee, eine Mental Health Plattform zu gründen oder sich auch für dieses Thema genau stark zu machen und da jetzt auch erstmal so viel Zeit mit zu verbringen?
Also ich erinnere mich schon, dass ich Anfang meiner 20s immer Wege gesucht habe, um all das, was ich da so in meinem Kopf habe, irgendwie, also das zu konfrontieren. Also ob es jetzt irgendwie Songs waren, so fing das irgendwie an. Es waren irgendwie Songs, bei mir war es tatsächlich India Arie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und da habe ich immer wieder, da habe ich so gespürt, oh, sie fühlt wie ich.
Ja.
Ne? So, oh, das, da finde ich mich total wieder mit meinen Emotionen. Dann irgendwann aus Songs wurden Bücher. Dann aus Bücher wurden irgendwie Coachings online. Irgendwann ging es dann so weit, dass ich gesagt habe, ich möchte einen Coach haben. Ich möchte einen Life-Coach haben. Dann ging es weiter. Ich glaube, ich möchte eine Psychologin haben. Also ne, die Reise fing ganz soft an. Und ich habe aber immer wieder gemerkt, ist das Thema Psychologie total spannend für mich, weil ich halt grundsätzlich jemand bin, der immer sehr interessiert bin an so, was kann ich tun, um mich besser zu fühlen. Vielleicht aber auch, weil mein Leben, ich habe diese Basis gebraucht, um überhaupt zu funktionieren. Und deswegen war mir das auch immer sehr...
Welche Basis meinst du jetzt?
Diese Basis, mental stark zu sein. Ach so. Wenn ich morgens nicht rausgehe und funktioniere, wie bei jedem anderen Menschen auch, dann... Und deswegen finde ich es ja immer so spannend, dass mentale Gesundheit immer noch so ein Tabuthema ist, wo ich mir denke, so, das ist wirklich auf Platz 1. Wenn du morgens aufstehst, ob du Kinder zu ernähren hast und dein Leben als Mama, Papa oder du bist Künstlerin, du musst am klarsten bei dir sein. Und das war halt immer so mein Weg, zu schauen, wie schaffe ich das, diese Balance zu bekommen. Und dann irgendwann habe ich halt dann schon auch gemerkt, dass das nicht nur spannender für mich als Mensch war, aber halt, dass auch mein Inneres immer mehr danach gesucht hat, weil ich halt auch einfach mit dem einen oder anderen Problem konfrontiert wurde. Und dieses Perfektionistische und es ist doch alles cool. Und ich sag mal, es war immer dann so auf einem hart beschrieben, seichten Level. Aber irgendwann hat mich mein Leben halt selbst mit den ein oder anderen Emotionen konfrontiert, dass ich 2016, das weiß ich noch, zum ersten Mal in mein Tagebuch geschrieben habe, ich möchte eine Plattform für mentale Gesundheit gründen. Das war 2016. Das war noch so in meiner LA-Zeit. Und warum? Weil ich zu dieser Zeit, und das ist jetzt 6 Jahre her, das Gefühl hatte, dass wenn ich mit meinen Mädels und meinen Songwritern darüber spreche, war das so, als würdest du mir sagen, ich gehe jetzt Schuhe kaufen oder ich gehe zum Gym. Aber wenn ich angefangen habe, mich darüber irgendwie zu informieren, hatte das immer noch so ein bisschen so eine, das war so spießig irgendwie. Man hatte so auch so gar nicht das Gefühl, man hat so einen Zugang dazu. Und da habe ich mir immer einfach gewünscht, ich möchte das gerne da rausholen und eine Plattform gründen, die Tiefe hat und das Hilfsangebot schafft, aber mit einer Leichtigkeit. Weil es ist, wenn du wirklich mit diesen Themen, und wir sprechen hier jetzt nicht von, ich wach morgens auf und bin mal nicht happy, sondern wir sprechen hier wirklich von Problemen, die dein Leben leben. Und das heißt, entweder Depressionen, Panikattacken oder was auch immer. Da war für mich persönlich, dass ich konnte jetzt nicht noch so eine Schwere ertragen, sondern ich musste mich immer mit Sachen befassen, die einfach enorm eine Leichtigkeit bringen. Und dann war es halt irgendwann so, dass ich für mich selbst gesagt habe, okay, ich habe leider mich konfrontieren müssen, dass ich mit Panikattacken zu kämpfen hatte, die nach wie vor, also die sind nach wie vor noch präsent, die sind schon viel besser, wie sie waren, aber die einfach mein komplettes Leben verändert haben. Und umso mehr kam natürlich der Wunsch, einmal runterzufahren, wie vorhin schon gesagt, einige Türen zu schließen, weil die habe ich natürlich immer aufgemacht, um alle anderen glücklich zu machen. Aber ich wollte eigentlich gar nicht in diese Räume rein. Und ich hatte so das Gefühl, dass meine Panikattacken immer lauter wurden und immer für mich geschrien haben. Und ich habe es nicht gecheckt. So, Mann, sag mal, checkst du es nicht? Und dann irgendwann habe ich gesagt, weißt du was? Ich suche nach dieser Plattform, die so auf allen Ebenen, wir sind mit Felice sehr am Anfang, auf allen Ebenen so ein Hilfsangebot schafft. Und warum gibt es die so in der Form nicht? Mittlerweile gibt es ja eine ganz tolle, also alleine hier, was ihr hier veranstaltet, das ist natürlich das ist ja das Wertvolle an dem Ganzen. Und es wird immer mehr und das ist ja das Tolle. Und dann habe ich halt einfach gedacht, okay, gut, so wie ich mir das vorstelle, gibt's das nicht, dann gründe ich es eben. Und habe da wirklich so ein, erstmal war das eine One-Man-Show und habe halt einfach geschaut, wie stelle ich mir das vor und haben dann halt einfach angefangen, da wirklich zu starten. Und mittlerweile sind wir bei unseren wirklich noch immer anfänglichen Baby-Steps, aber haben wir jetzt schon unsere ersten Mental-Health-Kurse in Mannheim an der Abend Academy, die sozusagen das Thema mentale Gesundheit und positive Psychologie sozusagen an die Erwachsenen ranbringen. Aber die große Vision von mir halt unter anderem ist halt auch in Schulen und Kindergärten zu gehen. Aber dadurch, dass das halt mit den Bundesländern doch einfach nochmal eine größere Nummer ist, haben wir jetzt gesagt, das kam auch alles sehr organisch. Wir starten hier und dann ziehen wir die andere Geschichte nochmal anders auf. Das ist jetzt 2% von Felice und der Story.
Aber ich finde es halt mega, also ich finde es mega mutig. Auch als ich das gelesen habe, dachte ich so, ach krass, wie kommt das denn? Und natürlich denkt man erstmal, was hat sie für ein Background? Sie ist doch gar nicht Psychologin und sowas.
Nee, ich bin auch nicht die Psychologin dahinter.
Aber du hast natürlich ein Team. Also, ne, du machst das genau mit Leuten, die sich auskennen. Aber was ich total toll finde, ist eigentlich, und da denke ich jetzt auch wieder an dein Urvertrauen, dass du überhaupt erstmal die Vision hast und dann auch denkst, das kann ich ja auch. Ich kann das machen. Also wenn ich das denke, dass es möglich ist, dann ist das auch möglich und dann dafür losgehst und dann das ja auch was Idealistisches hat und ja auch was Unegoistisches. Also da geht es ja jetzt nicht darum, dass du das machen willst.
Geht nicht um mich.
Und das genau, ist und auch gerade mit diesem, genau, und das ist so, es ist was größer ist als du. Ja. Das ist natürlich mega cool und so. Und wahrscheinlich auch, langfristig gesünder.
Total.
Wie ist jetzt aber auch so der Spagat? Also erlebst du es jetzt? Verschiebt sich auch vielleicht dein Blick auf dein kreatives, künstlerisches und auch auf dein Sängerinnensein?
Total. Also ich musste erstmal wirklich einen kleinen Break machen, um überhaupt so raus aus dieser Wolke, aus diesem Raum da, voller Energien und Meinungen und da. Total. Also was du gerade gesagt hast, das ist halt auch meine Motivation dahinter. Für mich ist es so angenehm und ich könnte den ganzen Tag nichts anderes machen, als an Felice zu arbeiten, weil ich es halt einfach so cool finde, weil es halt um andere Menschen geht und man da auch wirklich irgendwie was macht, was den Menschen, also es heißt nicht, dass es Musik nicht macht, um Gottes Willen. Ja, wir haben ja zum Glück die Möglichkeit, gerade über Musik an Leute ganz nah ranzukommen, wie du es sonst halt irgendwie gar nicht kannst. Aber trotzdem ist es halt einfach auch so essentiell und so wichtig, dass dieses Thema angesprochen wird. Und es bringt halt auf der anderen Seite halt auch so viel Freude, wenn du halt wirklich das Gefühl hast, du hilfst halt wirklich Leuten mit deiner Geschichte. Und manchmal heißt es halt, man muss sich dafür auch nackt machen. Und auch das war eine Phase. Ne? Also gerade kommt aus diesem Perfektionistischen und dann plötzlich so, und jetzt bin ich einfach ehrlich. Jetzt sage ich einfach, wie es war.
Jetzt bin ich ungeschminkt und habe auch noch Panikattacken.
Genau. Genau. Ja, und das ist nicht die ganze Geschichte. Also da gibt's noch einiges. Es ist jetzt nicht nur diese zwei Punkte. Aber es ist, das ist natürlich auch, weil sich auch mein grundsätzlicher Blick auf total geändert hat und auch mit Abstand und auch jetzt nur an was anderen zu arbeiten. Und das war für mich auch total wichtig, um mich dem Ganzen auch mal hinzugeben und auch wirklich gefühlt in eine ganz andere Rolle reinzuschlüpfen. Und das heißt halt da auch in eine Führungsposition zu gehen, meines Unternehmens, was ja in dem Form dann am Ende des Tages so ist, ist so gesund und es lässt mich auch nochmal anders betrachten als Künstlerin. Und auch, muss ich echt sagen, Felice lernt mir Entscheidungen zu treffen für mich, weil ich es jetzt gerade so pur für mein Unternehmen sozusagen gründe, für die Menschen. Und dann denke ich mir so, hey, wenn ich das kann, dann sollte ich das doch auch bei mir können. Ja, und das ist halt so, davor war das alles immer viel zu emotional. Das war halt einfach so.
Und fremdbestimmt.
Fremdbestimmt. Und aber auch trotzdem irgendwie, ist halt doch nochmal irgendwie anders, wenn du dann den Song schreibst und du hast das gefühlt und die Emotionen und dann muss es aber auch noch ein Hit sein und dann muss es auch noch im Fernsehen irgendwo stattfinden und so. Und das gerade, das bringt mir echt viel bei, diese ganze, und auch so Empathie für mich selbst zu entwickeln, war echt ein Riesenprozess in den letzten eineinhalb, zwei Jahren.
Ich finde es so spannend, weil man merkt, oder ich habe das Gefühl, ich merke, dass du diese Plattform gegründet hast, aber nicht sagst, so, weil ich jetzt alles durch habe, ich habe es alles hier erlebt, so, das ist mein Ergebnis, sondern du bist, wie du vorhin auch am Anfang gesagt hast, immer noch so im Prozess.
Ja.
Und da sind so Türen, die gehen zu oder die machst du zu, danke, nein.
Ja.
So Rampenlicht, okay, aber nicht so wie damals.
Genau.
So, dann mache ich eine Tür auf, oh, spannend, ja.
Ja.
Und was du jetzt auch im Laufe des Gesprächs oft gesagt hast, ist dieses so, ich habe das Gefühl, du musst dich so frei machen, du musst so Raum schaffen, du musst Platz
ganz
machen.
Genau.
Ne? Und eher weniger, ja. Also
davon weniger. Genau.
Das kann ein bisschen bleiben.
Das bin mehr ich.
Ja, genau, das bin ich, komme ein bisschen näher.
Ganz genau, genau so ist es. Ja.
Und dass das aber auch, also dass der Prozess auch sichtbar wird, ne? Dass du sagst, Leute, ist nicht so, dass wir sagen, hey, ich bin krank, dann mache ich das, bin ich wieder gesund, sondern es ist ein Prozess, ja.
Genau, und ich glaube auch davon muss ich mich befreien, weil ich halt dachte so, also abgesehen, also was mir ganz wichtig war, dass ich halt bei Felice und auch immer in der Kommunikation gesagt habe, ich bin nicht der Experte, ich bin Mensch, wir haben dieselbe Story, so, Ich weiß es genauso manchmal nicht. Ja, so. Und deswegen ist Felice auch aufgestellt mit Experten. Bei allem, was wir machen, ich habe gesagt, ich gehe jetzt nicht raus und biete die Life-Coach-Seminare an, weil ich das ist nicht, wer ich bin. Ich bin die Person, die ihre eigene Geschichte hat und somit dieses Unternehmen gründen kann. Und deswegen auch ganz genau weiß, egal bei welchem Wort, was ich doppelt kontrolliere, sage ich, nee, das ist zu oberflächlich. Das kommt nicht. Das können wir nicht machen, das fühle ich nicht. Ja. Weil das hätte mich auch nicht berührt, wenn ich damals in der... Und es hilft mir halt enorm, weil dahinter halt meine Geschichte und mein Hustle und meine Panik und meine Tränen und alles halt irgendwie liegen, stehen, wie es halt wirklich war. Aber die Expertise dahinter ist mir halt unglaublich wichtig. Genau. Ach so, und also heute, ich habe so viel irgendwie.
Mandy, für uns ist das
alles
okay.
Gut, sei alles,
meine Güte, ich verliere die
muss keine
die ganze
klare
Zeit
Linie sein.
Nein, also jetzt mal im Ernst, es ist doch wirklich wichtig zu sagen, so, das muss ja nicht alles drüber bleiben und sowas. Ist so, also mir passiert das auch ständig.
Aber heute
die Frage
ist
selber
so,
vergessen.
Nee, aber es ist, aber genau, es sich auch davon zu befreien, zu sagen, okay, ich habe meinen Shit noch nicht together. Ja. So, sorry. Ja. Ist halt so. Ja, ich bin allem nur Menschen und ich habe auch ganz viele Fragen, wenn ich abends schlafen gehe. Und auch zu sagen, früher war ich auch immer so, wie du es gerade beschrieben hast, ich kann das erst dann machen, wenn ich dann selbst die Erfolgsgeschichte erzählen kann. Ja, krass, und das war auch Part von meiner Therapie, dass sie gesagt hat, meine Therapeutin gesagt hat, Frau Capristo, Sie müssen wissen, das Leben ist eine never-ending story. Es wird immer Erfahrungen geben, die gehen immer weiter. Wenn Sie denken, jetzt haben Sie es alles zusammen, dann kommt da noch eine Tür und die öffnet sich und sagt, hallo! Ein Tor.
Mich hast du nicht mehr auf dem Schirm.
Mich hast du nicht mehr auf dem Schirm. Genau, let me introduce you to this chapter. Ja, und genau so ist es. Und deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, oh Gott, ich fühle mich irgendwie noch gar nicht ready, Felice zu gründen. Weil ich habe doch selbst noch, und was erzähle ich denn dann in den Interviews? Und dann erzähle ich denen, dass ich bin ja noch immer noch mittendrin, das wollen die doch. Die wollen doch das nicht Unperfekte von mir hören. Ich muss doch da jetzt. Und dann habe ich gesagt, was, fuck it. Hör mal auf jetzt mit dem Scheiß, wirklich. Ja. So ist nicht die Realität, ja.
Na, und vor allem ist das vielleicht die wichtigere Botschaft. Das
ganz genau, genau Botschaft, ne? Ganz genau, zu sagen so, okay, ne, es ist eine Reise und es ist ein Weg. Und manchmal, heute weiß ich es, vielleicht morgen gebe ich dir das Interview und denke mir so, hey, so eine Story hören, ich erzähle sie dir. Ne? Ja. Und morgen wache ich auf und denke mir irgendwie doch nicht so ganz. Und ich glaube, das ist aber auch das, was eben, wie du sagst, das ist die Message. Und ich glaube, das macht es auch aus, warum wir auch miteinander connecten, weil wir sagen, okay, am Ende des Tages fühlen wir halt alle gleich. Ne? Ja. Dieselben Themen, mit denen wir schlafen gehen. Und wir sind halt alle irgendwie auch junge Menschen, die noch so viel vor sich haben und so viel noch nicht wissen. Und ja, und ich sag dir, ich hätte mit 20 nicht gedacht, dass ich irgendwann mal denke, dass ich das Gefühl habe, ich sterbe aufgrund von Panikattacken. Hätte ich nicht gedacht, weil ich war ja so ein Soldat, mir passiert sowas nicht. Mich kann keiner brechen. Und heute weiß ich aber, es geht hier nicht um Brechen, sondern Verletzlichkeit ist eine Stärke. Und das auch mal zuzulassen und sich da auch einfach wirklich, wie vorhin schon gesagt, die Empathie entgegenzubringen, das ist ein Big Deal und ich glaube, dass das dass immer wieder so Phasen im Leben kommen werden, die dich überraschen werden und dich immer wieder neu challengen werden.
Ich finde das ja so gut, weil nachdem du gesagt hast, ja, ich muss Platz schaffen und ich muss irgendwie so auch aus dem Rampenlicht raus, aus dem zumindest von früher.
Aus dem Extrem.
Genau, aus diesem Extrem. Hätte man ja auch sagen können, so, oh, ich gehe auf den Bauernhof, so, lass mich alle in Ruhe.
Das mache ich auch.
Machst du auch, genau.
Die Hühner fütter ich auch.
Das ist doch der Plan, oder?
Genau, das ist das so oder so.
Aber also du bist jetzt sozusagen nicht ganz ferner vom Rampenlicht, sondern du hast dir gesagt, so anscheinend, warte mal, das Rampenlicht ist da und ist die ganze Zeit auf mir. Das ist ehrlich gesagt zu heiß, ist zu nervig. Ich habe keinen Bock die ganze Zeit. Anstatt jetzt rauszugehen, kann ich auch sagen, ich lenke es
anders.
Auf ein Thema, was mir wichtig ist.
Genau, und stimmst vielleicht ein bisschen das Licht,
Und du lenkst das Licht und du siehst halt so, okay, da kann ich meinen Teil dazu beitragen. Ja. Ich bin keine Psychologin und Psychiaterin, aber ich kann dahin zeigen und sagen, hey, guck doch mal alle dahin.
Genau.
Und hast zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nämlich, ist nicht die ganze Zeit auf dir.
Genau.
Und auf deiner Seite ist es auf ein Thema, wo du sagst, das ist wichtig. Und ich finde, man sieht es dir an, man merkt es dir an, dass Felice das jetzt nicht nur so hey, cool, eine coole Business-Idee, sondern dass das irgendwie ein Herzenswunsch ist und Herzensprojekt ist.
Das ist schön, dass du das so fühlst, weil auch auf diesem Weg, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Menschen dann wieder versucht haben, dasselbe Ding wie mit den Labels und mit der Musik zu machen. Und ich habe gesagt, nee, ist es nicht. Ja. Wird nicht passieren. Werde ich nicht machen mit Felice. Mhm. Sorry. Und wenn es irgendwie erstmal 10 Jahre braucht, dass irgendeine Person da draußen von Felice spricht, das ist nicht die Intention dahinter. Und ich glaube halt auch, hier kommt auch zusammen, dass ich so früh angefangen habe in der Musik. Also ich bin an einem Punkt in meinem Leben, für mich muss alles nur noch Sinn machen. Und auch wenn irgendwas keinen Sinn hat, dann mache ich mir den Sinn. Ne? So, und ich habe halt nicht mehr so dieses, und wie vorhin schon gesagt, ich hatte das ja eh nie so am Anfang, dass ich so dieses, hey, me, look at me. Und jetzt gerade ist es halt, es ist eine richtig schöne Zeit, weil ich sage, okay, ich hatte das Glück, oder ich habe das Glück, dass mir Menschen zuhören. Also, ja, dann nutze es richtig, ja. Also so, für was möchtest du auch irgendwie, ne, wenn du irgendwann mal von der Erde gehst, an was sollen die Menschen denken, wenn sie deinen Namen hören oder dein Gesicht sehen? Also, du möchtest dann, für meine Dialoge waren das dann zu einem gewissen Zeitpunkt, möchtest du jetzt noch weiter über Designerkleider sprechen oder ne? So, was hast du denn da vor mit deinem Leben? Ja, so, was ist denn das? Ja. Magst du jetzt, also sprechen wir jetzt nochmal über die 45-Minuten-Show und wie toll das war und wie das war? Und ich sage, nein, das ist alles so, es ist ein Part von meinem Leben und damit will ich auch sagen, ich glaube, da kann sich auch jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann auch, ich liebe das schöne Leben, ne? So, und da will ich gar keinen Hehl draus machen. Ich finde, ich habe gerne schöne Sachen und ich mache mich auch gerne schön. Und ich genieße das auch so ein bisschen, ne, mit den Mädels rauszugehen, shoppen zu gehen, mit meinem Stylisten zusammenzusetzen. Aber das sind halt so 4% von meinem Leben. Und ich finde halt auch, irgendwann kommt dann halt so wirklich dieser Switch, wo du dich fragst, okay, es geht zu viel Zeit dafür drauf. Können wir uns bitte wirklich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren? Und das ist dann halt natürlich auch eine Erfahrung. Also da musst du auch reinwachsen, um auch diese Haltung haben zu können, um auf diesem Weg auch wirklich Angebote abzuschlagen. Mhm. Ne? Weil es ist ja natürlich auch immer spannend, dass du den Deal...
Versuchungen.
Und heute natürlich habe ich da auch ein ganz... Früher habe ich die Angebote angenommen, abgeschlagen, als wäre ich Billionär. Eher Billionär. Ja. Und heute ist es natürlich, ist ganz klar, du hast ein anderes Gefühl zu Finanzen, ja, wie du aufgestellt bist. Natürlich denkst du dir manchmal, oh, damn it, das ist...
Nochmal drüber schlafen
so,
vielleicht.
Damit könnte ich das noch kaufen und das, ne? Ja, so. Ja. Und oder das anlegen oder das. Und heute denke ich halt einfach so, ja... Das kannst du nicht machen. Das geht nicht mehr und hier geht es mir wirklich auch gar nicht mehr drum, was du jetzt denken würdest, wenn du mich da auf dem Plakat siehst, aber das ist nicht meine Lebensvision. Ja. Also das passt da nicht rein und da glaube ich, und da bin ich halt selbst wieder in dem Prozess, dann versuche ich immer wieder da anzudocken, auch an meinem Urvertrauen und sagen so, hey, hör mal, was meinst denn du, Kollegin? Mhm. Ja, so, die Dinge, die du haben sollst, die werden schon kommen.
Die kommen schon zu dir.
Die kommen schon. Ja. Und es hat halt auch nicht immer alles mit der Wert ist ein anderer, wie wirkliche Zahlen auf dem Konto.
Und jetzt kann sich natürlich jeder das auch mal genauer angucken, was ihr da genau anbietet. Aber ich finde es eben gerade auch, weil du ja auch sagst, wie sehr das, was Felice jetzt quasi ist, auch aus deiner eigenen Geschichte und auch aus deinem eigenen Leid heraus entstanden ist. Wie funktioniert es, wenn man das jetzt einfach nur mal mit vielleicht so ein paar Sätzen beschreiben würde?
Du meinst jetzt aktuell Felice oder meine Emotionen, die ich empfunden habe.
Nein, schon eher so wie Felice, also quasi nach dem, was du erlebt hast oder was ist, weil ich meine, du hast ja gesagt, es gibt jetzt zwar mittlerweile schon einiges, es gab damals noch nicht so viel, aber einfach so vom Prinzip her, wie funktioniert es? Ist es das, was du dir auch gewünscht hättest, quasi in deinen schweren Phasen?
Genau, also wir sind aber, wie gesagt, wir sind gerade wirklich noch bei den Anfängen, wir sind gerade dabei auch, wir merken halt doch, für das, was wir machen wollen, brauchen wir viel mehr Menschen, und also aktuell ist es halt so, dass wir das Hilfsangebot sozusagen auf Social Media so als Basis schaffen. Wir haben aber jetzt auch wir haben schon den ersten Podcast zusammen mit meiner Psychologin, wo wir sozusagen die Themen leicht angehen. Ne? Also wir dürfen, und das ist mir immer auch wichtig, dass wir dürfen halt nicht nur davon ausgehen, dass da draußen die Person zuhört, die dieselbe Erfahrung gemacht hat und die direkten Bezug zu Depressionen, Panikattacken, ich sage jetzt mal doch schon auch so die tougheren Phasen von mentaler Gesundheit, sondern ne, lasst uns das irgendwie nahe bringen auf entspannter, easier, gut verständlicher Ebene. Der nächste Schritt war jetzt sozusagen, dass wir wirkliche Kurse anbieten wollen, zusammengestellt von Experten, und haben da jetzt, wie gerade schon berichtet, vor einem Monat an der Mannheimer Abendakademie gestartet. Genau, und haben da jetzt sozusagen als erste Schule gestartet mit den Mental Health Kursen und sind halt jetzt schon in den Gesprächen mit Kindergärten, mit Schulen, um das da halt wirklich,
das finde ich richtig cool,
genau, als Fach zu etablieren. Ja. Weil total, was für mich halt, wenn wir jetzt einfach mal kurz auf das Schulthema angehen, was halt für mich ein Riesenbaustein ist und einfach super essentiell für uns als Menschen, für uns als ist der erste Schritt sozusagen, um ein eigenständiges, gesundes Leben zu führen. Ich habe mich halt immer selbst auch in meiner Schule gefragt, dir wird irgendwie alles beigebracht, ne? Also so, ich kann mich jetzt nicht an Unterrichtsstunde, was auch immer, erinnern über die Chemieklauseln und Physik und was auch immer. Und habe ich gesagt, aber klar, es gibt gewisse Dinge, die haben natürlich, ne? Die sind die Grundbasis und deswegen, wir sind ja auch gesegnet, dass wir überhaupt hier ein funktionierendes Schulsystem haben. Auf der anderen Seite ist, warum gibt es bei uns kein Schulfach, was wirklich um deine Emotionen geht, um mentale und emotionale Gesundheit, was dich an die Hand nimmt und dir auch so ein bisschen wirklich eine Leitung gibt, wie auch selbst wenn du die Schule beendest, auch so, was auf dich zukommt. Wir werden ja emotional einfach da rausgeschmissen. Also ja, okay, bei mir war es die Öffentlichkeit, bei dir ist es aber ein anderes Leben und bei dir auch wieder. Und so, man hat so gar keine Tools an die Hand bekommen, wie man wirklich mit sich, mit seinen Gefühlen, mit den Emotionen, mit Erwartungen, mit Druck, ja, mit, was ist, wenn meine Eltern da oben, meine Eltern sich trennen, war bei mir ein Thema, ja. Natürlich war ich dann in der Schule irgendwie vielleicht nicht so am Start wie davor. Warum gibt es da überhaupt gar keinen Auffang? Und finde ich halt persönlich super spannend. Und das ist so einer der größten Punkte, unter anderem so für das Hilfsangebot, weil ich mir denke, okay, nee, ich laufe da in die Schulen ein. Ist doch mir egal, wenn die das abschlagen, dann stelle ich mich da selbst hin, ja. Was natürlich nicht passieren wird, aber das ist ein Weg und das braucht ein bisschen, weil da sind riesengroße Systeme dahinter, aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, dass irgendwann, dass es ein Felice-Fach gibt, und wenn es nicht Felice heißt, dann ist es das Fach für deine mentale Gesundheit. Und daneben, ja, haben wir ganz viele andere Sachen, die wir gerade, also wirklich auch Produkte, die bewusst dafür entwickelt werden, für das Wohlbefinden, für dein Wellbeing, aber halt auch wirklich heilende Produkte. Und es macht richtig Spaß. Und da sind wir jetzt gerade mittendrin. Also wir haben ein bisschen was vor und wir merken einfach immer wieder, wir sind noch nicht genug.
Also alle, die in Mannheim, das ist ja das Hauptziel, nee, obwohl es ja digital ist.
Nee, also unser Team ist ganz gemixt von Hamburg, Berlin, Mannheim, Italien. Das wird gar nicht. Und zum Glück, wir werden jetzt auch immer mehr. Und 2020 es wird das Team auch vergrößert. Aber das ist natürlich auch aufregend. Aber es ist auch schön, zurückzublicken und zu wissen, wann ich meine Notizen gemacht habe. Und jetzt zu sehen, als ich dann diesen ersten Mental Health Kurs irgendwie, als wir den da in Mannheim anmoderiert haben, das war schon ein schöner Moment, muss ich ehrlich sagen. Weil man schon denkt, so, ne, wenn man an was glaubt und auch wirklich mit purer Energie dahinter ist und dafür kämpft, dann werden Träume auch wirklich wahr. Und das lerne ich auch wieder neu.
Ja, schön. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort in dem Sinne, dass man einfach auch mit den Dingen beginnen muss, auch wenn sie nicht perfekt sind, sondern einfach loslegen. Das war mit meinem Podcast auch so.
Genau.
Und mit vielen anderen Projekten ist es auch so. Man denkt immer, man muss erst, dann kann man, aber fang erst mal an. Und der Prozess ist okay, wenn auch Leute dabei zusehen, wie es dann vielleicht mal besser, mal schlechter funktioniert.
Total.
Aber also vielleicht sagst du noch mal kurz, Felice, wo kann man das sehen?
Sehr gerne. Also uns findet man auf Social Media unter The Felice Family. Genauso auch auf der Webseite. Und da findest du eigentlich alle Informationen, Updates und alles, was so ansteht und jetzt auch bald kommen wird. Und natürlich auch bei mir auf auf meinem Social Media.
Und dann aber wirklich noch als letzter vielleicht nochmal so eine Art Tipp. Was ist so das, was du heute, wo du massiv drauf achtest, das einzuhalten oder regelmäßig umzusetzen, damit es dir mental möglichst gesund geht oder damit du möglichst gut aufgestellt bist?
Also ich muss schon sagen, es ist bei mir nicht so dieses, was man so oft in Büchern liest, so der Morgen für dich. Ja. Ne? Das merke ich einfach manchmal, das kriege ich gar nicht umgesetzt und dann bin ich schon wieder gestresst. Ja. Eher. So, bei mir geht es wirklich so um die Balance. Also was ich enorm merke, ist, mir zuzuhören. Mhm. Also ne, ich merke das dann schon mittlerweile mehr wie früher, weil ich mir halt wirklich zuhöre und merke, boah, ich kann den Termin jetzt heute Abend nicht mehr um 9 machen, das Meeting. Ich brauche einfach mal eine Stunde für mich. Und es ist immer ganz unterschiedlich. Also manchmal ist es irgendwie, dass ich dann einfach gerne spazieren gehe. Oder manchmal ist es dann, dass ich mir ein Buch nehme. Oder manchmal höre ich mir ein Eminem-Album an. Also das sind so, nee, es ist wirklich so.
Finde ich auch sehr entspannt.
Nee, aber ihr wisst, ne, so ja. Einfach so, ich gehe da so nach dem Gefühl. Und ich mache nicht mehr so dieses, das da hatte ich dann nämlich auch meine Phase. Mhm. Ach guck mal, das steht da so, da muss ich das jetzt so machen. Oh Gott, dann muss ich mich jetzt noch gesund ernähren. Und dann muss ich dann auch noch meditieren. Und das funktioniert für mich einfach nicht. Ich muss das nach dem Gefühl machen. Das muss sich richtig anfühlen. Und ich habe dann halt auch Momente, wo ich einfach merke, so es funktioniert gerade nicht, mich einfach nur gesund zu ernähren, weil das stresst mich jetzt auch gerade. Ich will jetzt dieses Schokocroissant. Ja, und dann kaufe ich mir das. Und wenn es auch 5 hintereinander sind oder der Käsekuchen, dann mache ich das auch. Und ich glaube, dieses nach dem Gefühl gehen. Und auch manchmal, also es war bei mir auch eine Phase, wenn man sagt, ja, okay, wenn ich mein Gefühl aber nicht mehr spüre, wie soll ich nach dem Gefühl gehen? Genau, einfach dieses Vertrauen und auch immer so in sich reinhören und manchmal so, okay, da ist vielleicht gerade nichts, aber was würden dir gerade so richtig Spaß machen? Mhm. Ne? So, das auch wieder so selbst zu kreieren und dann kommt es auch schon wieder.
Ja, ich glaube, dieses sich selbst zuhören geht vor allem dann gut, wenn man halt Raum hat, wenn man Platz hat. Und den muss man sich dann halt auch mal schaffen.
Den muss man sich schaffen.
Genau, weil das Leben gibt ihn dir nicht hören. Einfach so.
Nein, genau, keiner und auch niemand um dich rum. Also egal, wie liebevoll dein Team ist, die gehen ja auch nach deinem eigenen Tempo. Und das meine ich halt auch, einfach zu sagen so, hey, nee, ich kann heute Abend nicht mit zum Dinner. Ich merke einfach, ich möchte jetzt einfach ein Bad nehmen. Und ach, du Coach Potato, ja, bei mir auf dem Sofa ist richtig cool. Ja, so, also da einfach zu wissen, so wann genug ist. Und ich glaube, dass das so auch das Realistischste ist.
Und dafür ist es dann auch doch ziemlich egal eigentlich, glaube ich, für dieses Prinzip, was du beschreibst, was für einen Beruf man hat, ob man in der Öffentlichkeit steht oder nicht oder sowas. Das müssen wir alle, glaube ich, immer wieder lernen, diesen Kontakt zu uns zu pflegen, zu spüren, was uns wirklich jetzt gut tun würde und uns von den Erwartungen, die das Außen hat, aufgrund ihrer eigenen individuellen Geschichtenprägung und so weiter, uns davon frei zu machen.
Und eine Sache, die sich sehr schwierig und egoistisch anhört, weil wir gesellschaftlich so drauf trainiert sind, das nicht in einen Zusammenhang zu bringen, aber sich wirklich auch als erste Priorität zu sehen. Und das meine ich nicht arrogant oder egoistisch, aber wenn wir uns nicht als erste Priorität sehen, und damit meine ich auch, ne, man liest irgendwie überall Selbstliebe, aber das hat echt viel damit zu tun, wenn du selbst irgendwie sagst, so, ich möchte das jetzt nicht oder das fühlt sich für mich jetzt nicht richtig an, bist du halt auch so viel besser für dein Umfeld, also sowohl Partnerschaft beim Job, hier im Podcast und deswegen sage ich immer so, nee, ich kann das jetzt gerade nicht machen, weil ich bin jetzt die Priorität und mein Gefühl sagt jetzt, das möchte ich jetzt halt nicht. Ne? Und auch das muss man irgendwie lernen aber ich denke einfach, dass das einfach das Wichtigste ist. Mhm. Ja.
Schön, dass dein Gefühl gesagt hat, dass du zu uns in den Podcast kommen möchtest.
Vielen Dank für die Einladung. Ich finde es toll, was ihr macht. Ja. Richtig schön.
Likewise können wir, glaube ich, nur zurückgeben.
Dankeschön, Dankeschön.
Also vielen, vielen Dank, Mandy Capristo, dass du heute bei uns im Podcast warst und deinen Namen, den du nicht mehr so gerne so häufig hörst, aber noch ein paar Mal aus unseren Mündern gehört hast.
Alles gut. Vielen Dank auch von mir und danke auch an Jonas Zellner für das Audio-Editing. Und an Mitvergnügen für das Podcast-Studio.
Ein sehr schönes Podcast-Studio.
Ja, es ist richtig cozy. Und ganz liebe Grüße auch nach draußen an euch, alle, die mithören oder mitgehört haben.
Dann alles Gute bei deinem Prozess.
Dankeschön.
Und natürlich auch bei allem, was wir dann noch aus deiner Gesangsstimme hören.
Musikalisch. Ja, wir im besten Fall, im besten Fall hören wir uns in ein paar Monaten, Jahren und dann gibt es ein Update auf allen Ebenen.
Okay. Ja, das wäre schön.
Auch von euch.
Alles klar, danke.
Danke, ciao.
Macht's gut.
Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Dieser Podcast wird als Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. im Rahmen der Selbsthilfeförderung durch die Techniker Krankenkasse gefördert. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid, aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bar Talk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.